بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute reden wir inshallah ta'ala über die schlimmste aller großen Sünden, und das ist الشرك بالله تبارك وتعالى. Also Allah subhanahu wa ta'ala jemandem beizugesellen, also der Götzendienst. Al-Shirk, möge Allah uns vor allen Formen und Arten des Shirk bewahren. Und An-Nabi alayhi salatu wassalam erwähnte in mehreren Ahadith, dass Al-Shirk die übelste aller Sünden ist und die schlimmste aller Kabair. Al-Shirk hat eine allgemeine Bedeutung und eine spezifische Bedeutung. Erst einmal bedeutet Ash-Shirk natürlich Gegenteil von Tawhid, und Tawhid bedeutet die Bestätigung der Einzigkeit Allahs. Diese Einzigkeit Allahs ist zu bestätigen in drei Aspekten bezüglich drei Themen. Einmal die Herrschaft Allahs subhanahu wa ta'ala, Ar-Rububiyya auf Arabisch, dann in seinen Namen und Eigenschaften, Al-Asma wa Sifat, und drittens Al-Uluhiyya, also die Anbetung, das Recht auf Anbetung. Al-Shirk ist also das Gegenteil dessen und befasst sich auch mit diesen drei Themen. Also so wie es Tawhid al-Rububiyya gibt, gibt es Shirk in Rububiyya. Und so wie es Tawhid in Al-Asma wa Sifat gibt, gibt es Shirk in Al-Asma wa Sifat. Und Tawhid al-Uluhiyya, das Gegenteil dessen ist Shirk in Uluhiyya. Also anstatt dass du bestätigst, dass es einen einzigen gibt in der Herrschaft, in seinen Namen und Eigenschaften, im Recht auf Anbetung, schreibst du diese göttlichen Eigenschaften einem anderen zu. Und das ist Al-Shirk, möge Allah uns davor bewahren. Al-Shirk in Ar-Rububiyya. Ar-Rububiyya bedeutet noch einmal, dass Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rabb ist. Rububiyya, also die Bestätigung, dass Allah Ar-Rabb ist. Und Ar-Rabb ist der Herr, also der Schöpfer, Besitzer, Verwalter. Das sind so die Haupteigenschaften der Herrschaft. Er ist der Schöpfer. Es gibt keinen Schöpfer außer ihm. Und er ist der Besitzer. Es gibt keinen Besitzer außer ihm. Und er ist der Verwalter und er lenkt die Angelegenheit. Es gibt keinen Verwalter außer ihm. Nun, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran, dass er der beste aller Schöpfer ist. Was heißt das? Gibt es mehrere Schöpfer? Nein, sondern das bedeutet, diejenigen, die etwas herstellen, diejenigen, die etwas produzieren, Allah subhanahu wa ta'ala ist besser als diese. Das ist jetzt keine Bestätigung, dass es Schöpfer neben Allah gibt. Oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemandem Besitz zuschreibt. Wie ist die Verbindung? Okay, aber es hängt. Ja. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemandem Besitz zuschreibt, dann heißt es nicht, dass es der Besitzer ist, sondern er besitzt nur einen Teil, den der Besitzer überhaupt, nämlich Allah subhanahu wa ta'ala, ihm gewährt hat. Also, der Schöpfer kann Hersteller, Produzent genannt werden, Besitzer, Verwalter, aber natürlich ist das immer unter der Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal sagt,
هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
Gibt es etwa einen Schöpfer außer Allah, der euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Es gibt keinen Gott außer ihm. Wie lasst ihr euch also abwenden? Das ist ein Beispiel für die Herrschaft Allahs. Ansonsten, der Koran beinhaltet sehr viele Ayat. Hier ganz kurz zu dieser Dreiteilung. Die Sekten, die Kalam-Schulen, haben Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sehr dafür kritisiert, dass er sagt, es gibt drei Formen des Tauhid. Und das ist natürlich ein Einwand, der überhaupt nicht wissenschaftlich ist. Denn Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, sie sagen, diese Einteilung ist eine Bid'a. Der hat etwas eingeführt, was es nicht gibt im Islam. Hat eine neue Ayah eingeführt, hat ein Hadith erfunden. Er hat gesagt, wenn Allah über den Tauhid spricht im Koran, wenn Allah über das Thema spricht, wir sollen etwas nur Allah zuschreiben und niemandem anderen außer Allah zuschreiben. Wenn wir uns diese Ayat und Ahadith betrachten, entweder geht es um Taten und Handlungen Allahs. Allah sagt, er ist der einzige Schöpfer. Allah sagt, er ist der einzige, der Recht leitet. Er ist der einzige, der verwaltet. Er ist der einzige und so weiter. Taten und Handlungen Allahs. So, das nennen wir Herrschaft. Rububiyyah. Dann spricht er über seinen Namen. Und dass wir keinen anderen so nennen sollen, in der vollkommenen Art. Natürlich können wir Namen benutzen, ohne den Artikel, das haben wir ja schon ab und zu mal erwähnt. Du darfst nicht sagen, jemand ist Al-Hakim, aber du kannst ihn nennen Hakim. Nicht der Weise oder Allweise, sondern ein weiser Mensch, Hakimun, ein weiser Mensch. Das heißt also, bezüglich der Namen Allahs und seiner Eigenschaften, er ist der Schöne, der Gerechte, der Wissende, der Allsehende und so weiter. Drittens, Allah subhanahu wa ta'ala redet über die Handlungen der Menschen gegenüber Allah. Beten, preisen, Zuflucht suchen und so weiter, lieben. Diese Taten der Menschen, es gibt Taten, die dürfen nur wem gerichtet werden? Nur Allah. Du betest nur Allah an. Du flehst nur Allah an. Und so weiter. Und deswegen sagt er, und das sind die drei Themen des Tauhid. Hat er irgendwas erfunden? Bezeichnung, Begrifflichkeiten, kannst du auch gerne anders es beschreiben. Und deswegen, einige Ulama sagen, es gibt zwei Formen des Tauhid. Die ersten beiden Formen, Herrschaft und Namen und Eigenschaften, fügen sie zu einem Punkt. Tauhid in der Erkenntnis. Tauhid al-Ma'rifa. Wer ist Allah? Also, welche Taten hat er? Welche Namen hat er? Welche Eigenschaften hat er? Oder du teilst das auf in zwei. Das ist gehupst wie gesprungen. Das ist egal. Und dann Tauhid al-Ibadah. Oder Tauhid al-Talab. Also, Einzigkeit im Verlangen. Ja? Also, was musst du tun gegenüber Allah? Die Handlungen des Menschen. Ob du sagst, es gibt zwei Formen, drei Formen, das ist, kannst du sehr gerne so teilen, wie du möchtest. Hauptsache, du hast nichts hinzugefügt, was es so im Koran und in der Sunna nicht gibt. Aber das sind Nebenschauplätze, die gemacht werden, um Gelehrte eben in ein schlechtes Licht zu rücken. Also kommen wir zum zweiten Punkt. Schirk in den Namen und Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala. Also einem Menschen Eigenschaften zuzuschreiben, die nur Allah besitzt. Keiner ist so wissend wie Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du jetzt sagst, jemand ist so wissend wie Allah, ist das ein Schirk, eine Form des Schirk. Und das gibt es leider. Es gibt Menschen, die verehren Tote und Verstorbene, weil sie denken, diese Menschen wissen, was los ist. Sie kennen das Verborgene. Und das ist ein Schirk. Das ist eine Form des Schirk. Wenn du einem Toten oder auch einem Lebendigen das Wissen über das Verborgene zuschreibst, was Allah azzawajal ihm nicht gegeben hat. Nur Propheten haben einen Ausschnitt bekommen aus der verborgenen Welt, nicht die gesamte verborgene Welt. Also wenn wir Eigenschaften Allahs einem anderen zuschreiben, dann ist das auch eine Form des Schirk. Und die dritte Form des Schirk ist Schirk in Uluhiyya, in seinem Recht auf Anbetung. Also, dass du Handlungen vollziehst, die eigentlich nur getan werden für Allah, aber du richtest diese Handlung und widmest diese Handlung einem anderen außer Allah. Du betest einen anderen an außer Allah. Du opferst, schächtest für einen anderen außer Allah. Das gibt es bis zum heutigen Tag. Denn es gibt ja auch wieder jene, die sagen, warum redet ihr über Schirk und über Gräberkult? Ja, weil es immer noch diese Formen des Schirk gibt. Schau dir die muslimische Welt an und wie viel Schirk an den Gräbern gemacht wird. Wie man Angst hat, die Menschen haben richtig Angst vor diesen Verstorbenen. Red nicht so. Wenn du mit jemandem redest, sagst, guck mal, der kann doch nicht helfen. Vergib mir, Sidi XY, der ist unwissend. Bis zum heutigen Tag, 2025, und die Leute haben Angst vor diesen Verstorbenen. Es mag sein, sie waren gute Menschen. Sie haben viel gebetet, viel gefastet, sie waren gut für sich selbst. Aber macht das sie zu Götter? Verleiht das ihnen göttliche Eigenschaften? Natürlich nicht. Der Einzige, der alles weiß, der Einzige, der alles lenkt, der Einzige, der wirklich der Herr der Welten ist, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist dieses Thema immer noch aktuell. Also nicht, dass jemand denkt, er lebt unter uns jetzt Abu Lahab immer noch, das Thema ist abgehakt. Nein, wenn Ibrahim alayhi salam, derjenige, der zum Tauhid aufgerufen hat, schon als Junge, und der wegen dem Tauhid ins Feuer geworfen wurde, vertrieben wurde, wenn er sagt, oh mein Herr, bewahre mich und meine Kinder davor, Götzen zu verehren. Und An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, das, wovor ich am meisten Angst habe, ist, was euch treffen soll, also was euch treffen würde, ist Schirk. Und er sagte, es werden einige wieder in den Schirk fallen. Wenn wir uns heute anschauen, die Spiele oder Filme, dann sehen wir sehr viel Schirk. Die Götter von irgendetwas und hier dies und jenes und so weiter. Und damit verbreitet es Shaitan immer noch diese Irrlehren. Also deswegen darf man nie denken, dieses Thema können wir beiseite legen. Bis Yawm al-Qiyamah müssen wir uns immer ermahnen und müssen wir uns davor warnen, in den Schirk zu verfallen. Und abgesehen jetzt von der Spielindustrie, Musikindustrie, Filmindustrie, auch die Sekten. Wie gesagt, Gräberkult gibt es bei vielen, bei Sufis, nicht jeder, aber das gibt es bei denen. Schiiten, sehr viel verbreitet, Gräberkult, Anbeten von Verstorbenen oder auch lebende göttliche Fähigkeiten zuzuschreiben. Einige, dieser Rabita bedeutet also diese Verbindung, mein Scheich weiß, was ich für Kummer und Sorgen habe. Ich brauche gar nicht darüber zu reden mit ihm. Er weiß, was in mir ist. Und subhanallah, er ist Professor, Chefarzt, Oberarzt, Dozent für Informatik, aber führt Al-Kufr und Schirk, möge Allah uns davor bewahren. Oder auch, was auch verbreitet ist, diese Themen wie Karma oder wie man das ausspricht, ja, das schwappt vom Asiatischen rüber, vieles, ja, über die Energie und positive Energie und negative Energie und so weiter, hat man von was? Von den Kulturen in Asien, die auf Schirk aufgebaut sind, ob das Buddhismus und Hinduismus ist oder irgendwas anderes. Also wir dürfen nie denken, dieses Thema ist nicht aktuell. Es ist sehr aktuell. Dazu gehört auch, das sind jetzt nur ein paar Stichpunkte, inshallah werden wir einige Punkte noch, bi'idhnillah, wenn Allah erlaubt, näher uns betrachten. Auch das Schwören bei einem anderen außer Allah, ist das verbreitet oder nicht? Der schwört auf seine Mutter, auf seinen Vater, auf Allahu a'lam was, ist sehr verbreitet. Aberglaube, Glücksbringer und so weiter. Die Palette ist lang. Also das heißt, es gibt sehr viele Themen. Natürlich müssen wir dann unterscheiden, wie wir gleich sehen werden, zwischen dem großen Schirk und dem kleinen Schirk. Aber das alles ist eine Form des Schirk. Es gibt Schirk, der ist großer Schirk. Wenn du also jemanden anbetest außer Allah subhanahu wa ta'ala, und es gibt den kleinen Schirk, das ist keine Anbetung, aber es ist ein Mittel, ein Weg zu einem großen Schirk. Der kleine Schirk, der eine große Sünde ist, kleiner Schirk sind Kabair. Der kleine Schirk, wie zum Beispiel das Schwören bei einem anderen außer Allah. Jemand sagt, ich schwöre auf meinen Vater, auf Allahu A'lam was. Diese Aussage ist kleiner Schirk, heißt nicht, der ist niedlich, dieser Schirk, sondern das bedeutet, es ist kein Grund, dass du jetzt kein Muslim geworden bist, solange du nicht denkst, derjenige, bei dem du geschworen hast, ist göttlich, sondern nein, das ist ein Mensch. Aber aus Respekt, damit du weißt, ich meine es ernst, sage ich jetzt, ich schwöre auf meinen Vater, Allahu a'lam auf wen. Diese Aussage ist eine gewaltige Sünde, ist eine große Sünde, ist keine kleine Sünde. Und deswegen müssen wir über dieses Thema immer und immer wieder reden. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die reden über kein anderes Thema mehr. Und beim Schirk gibt es nur ein Thema. Die Präsidenten und diejenigen, die nicht mit Islam herrschen. Sonst nichts. Das ist auch eine falsche Herangehensweise. Wir müssen den Islam als Ganzes präsentieren. Den Islam als Ganzes beibringen. Und nicht nur auf ein bestimmtes Thema fokussieren und es gibt kein anderes Thema. Es ist wichtig, es gibt sehr viele wichtige Sachen. Aber Tawhid ist das Allerwichtigste, okay? Aber trotzdem kann man in die Hölle kommen durch andere Sachen. Das heißt, wir müssen über alles reden, ja. Aber wir dürfen nicht sagen, wir reden nicht über nichts anderes. Und einige denken, wenn du nicht bestimmte Bücher unterrichtest, hast du nicht über den Tawhid gesprochen. Entweder du sprichst über Kitab Tawhid von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ansonsten, der redet gar nicht über Tawhid. Also wenn ich Al-Fatiha erläutere, habe ich nicht über Tawhid geredet. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Das ist kein Tawhid. Also deswegen immer ein Maßstab, Barakallahu fikum. Haltet euch an die großen Gelehrten. Was haben die getan? Haben die dieses Thema weggelassen? Nein. Haben sie nur über ein Thema gesprochen? Nein. Haben sie nur ein Buch erläutert? Nein. Also, weitermachen so wie die vorherigen. Ist das so schwer zu verstehen? Warum muss man das Rad neu erfinden? Die spezielle Bedeutung ist dass man eben eine Ibadah vollzieht für einen anderen außer Allah. Also wenn wir sagen Schirk, dann ist spezifisch gemeint Schirk in Uluhiyya, wobei es natürlich auch Schirk in Rububiyya gibt. Und man wird Schirk in Uluhiyya, in der Anbetung, vollziehen, weil man denkt, dieser Mensch ist ein, hat göttliche Eigenschaft. Aber, und das ist sehr wichtig, das ist keine Voraussetzung, um seine Tat als Schirk zu beschreiben. Also wenn jemand kommt und sagt, guck mal, ich glaube nicht, dass dieser da im Grab göttliche Fähigkeiten hat. Glaube ich nicht. Aber ich flehe ihn an, dann bist du Muschrik. Weil es gibt einige, die sagen, erst wenn derjenige, der ihn anfleht, wirklich auch glaubt, dass er göttliche Eigenschaften hat, dann erst wird er ein Muschrik, und das ist falsch. Führt er den Gottesdienst aus für einen anderen außer Allah, ist er Muschrik. Außer er weiß nicht, dass das verboten ist. Das ist wieder ein anderes Thema. Jemand hat das nicht mitbekommen, dass das Opfern für jemanden außer Allah Schirk ist. Hat es nicht mitbekommen. Also seitdem er klein ist, wurde er mitgenommen. Weißt du was, wir gehen zu Sidi Fulan, da gibt's was zu essen. Oh, mashallah, gibt's was zu essen. Gehen wir mal hin. Der hat das nicht mitbekommen. Im Gegensatz zu den anderen, die sagen, es gibt keine Entschuldigung bei Schirk. Noch einmal. Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, und auch vor ihm schon Ibn Taymiyyah, rahimahullah, und unzählige andere Ulama haben gesagt, wer Schirk begeht, er hat es nicht gewusst, er wusste es nicht. Nicht, weil er zu faul war zu lernen, dann ist er selbst schuld, wird er nicht entschuldigt. Denn es kann ja nicht sein, dass Unwissenheit besser ist als Wissen. Es kann ja nicht sein, okay, ich werde entschuldigt, wenn ich nichts weiß. Okay, ich will gar nichts mehr hören, bitte. Nein, dann bist du nicht entschuldigt. Du musst deine Religion lernen. So, jetzt wolltest du lernen, du hast es versucht, hast dieses Thema aber nicht mitbekommen. Dann wirst du entschuldigt. Wie Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, sagte, ich erkläre jene, die am Grabe des Badawi in Ägypten anbeten, ich erkläre sie nicht direkt zu Kuffar. Erst wenn ihnen der Beweis vorgelegt wird. Also erst wenn sie aufgeklärt wird. Und wie gesagt, die Zitate sind viele darüber. Also, wenn wir über Schirk reden, dann meinen wir erst einmal, wenn wir nichts anderes dazu sagen, Schirk in der Ibadah. Also eine Ibadah einem anderen zu widmen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und noch einmal, da ist keine Voraussetzung, dass derjenige, der diese Ibadah für einen anderen außer Allah vollzieht, auch wirklich daran glaubt, dass dieser, der Angebetete, göttliche Eigenschaften besitzt. Macht er diese Ibadah, wird er zum Muschrik. Bewusst, und er weiß es, wird er zum Muschrik. Also wenn sich jemand niederwirft vor Buddha und er sagt, guck mal, Buddha, das ist es, das, der kann sich ja nicht mehr selbst helfen, ja, aber ich werfe mich jetzt nieder. Das ist Schirk. Da kannst du nicht sagen, aber guck mal, ich glaube wirklich nicht, dass Buddha göttlich ist. Ja, warum wirfst du dich dann nieder? Das heißt also, die Tatsache, dass man einen Kufr-Akt, diesen Schirk-Akt begeht, bewusst, und man ist nicht gerade verrückt, ja, sondern bei Sinnen, und man wurde nicht gezwungen, diese Gründe, weswegen man entschuldigt wird, die sind nicht da. Und man macht es trotzdem, da kannst du dich nicht rausreden, ja, aber ich glaube gar nicht, dass er göttlich ist. Der Akt an sich ist Schirk und Kufr, möge Allah uns davor bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala hat in vielen Ayat vor dem Schirk gewarnt. Allah azza wa jalla sagt, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Gewiss, Allah vergibt nicht, dass ihm etwas beigesellt wird. Doch was darunter liegt, vergibt er, wem er will. Allah Azza wa Jal vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Also er vergibt keinen Schirk. Wann vergibt er es nicht? Yawm al-Qiyamah. Woher haben wir das? Ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala in der anderen Aya sagt, und diejenigen, die einen anderen anrufen außer Allah und Menschen töten, ja, ohne Erlaubnis und Zina begehen, diese werden eine schmerzhafte Strafe erleiden, außer derjenige, der bereut, glaubt und Gutes tut, dessen Sünden werden umgewandelt in gute Tat. Also kann man Schirk in der Dunya bereuen? Natürlich. Vergibt Allah Schirk in der Dunya? Natürlich, wenn du bereust. Gab es nicht Sahaba, die waren Mushrikun und haben es bereut und wurden dann zu den besten Menschen der Welt? Das heißt also, in der Dunya vergibt Allah alle Sünden, selbst Schirk, selbst Kufr, wenn du es bereust natürlich. Aber Yawm al-Qiyamah vergibt Allah die Sünden nicht. Diese Sünde, Schirk, vergibt er nicht. Aber er vergibt alles, was darunter liegt. Also in der Schwere der Tat. Das heißt, alles, was nicht zum Kufr führt, also die großen Sünden wie Alkohol, Zins, Zina und so weiter, vergibt Allah subhanahu wa ta'ala Yawm al-Qiyamah. Aber du musst auch dies bereuen, damit du dir sicher bist, dass Allah es vergibt. Wenn du es nicht bereust, kann Allah dich dafür bestrafen. Er kann aber auch trotz mangelnder Reue die Sünde vergeben. Also Al-Kabira, das ist dem Willen Allahs überlassen. Wenn er will, bestraft er dich. Wenn er will, bestraft er dich nicht. Wenn du nicht bereut hast. Hast du bereut, ist die Sünde weg. Es geht jetzt um was für einen Fall. Jemand hat eine große Sünde begangen, die kein Schirk und kein Kufr ist. So, er hat diese Sünde begangen, hat sie nicht bereut. Was passiert jetzt mit ihm, Yawm al-Qiyamah? Es kann sein, dass er bestraft wird. Es kann sein, dass Allah ihm aber vergibt, weil es gibt ja auch die Fürsprache, Yawm al-Qiyamah. Was ist denn die Fürsprache? Also Allah rettet Leute, die sollten eigentlich in Jahannam reinkommen oder die sollten noch länger in Jahannam bleiben, aber sie kommen frühzeitig heraus. Die Strafe haben sie nicht vollständig abgesetzt, sondern sie sind frühzeitig heraus. Durch was? Ja, durch die Vergebung Allahs, durch die Fürsprache zum Beispiel des Propheten alayhi salatu wassalam, möge Allah uns seine Fürsprache erlauben. Aber willst du mit dem Feuer spielen und deine Sünde nicht bereuen? Willst du dein Leben so weiterleben? Willst du nicht aufhören? Willst du Allah Azza wa Jalla nicht um Verzeihung bitten? Wer erträgt das Feuer? Ja, ich habe aber gesündigt. Ja, deswegen sollst du doch bereuen. Es geht um denjenigen, der es nicht bereut. Er will weiterleben. Er hat die Sünde, die nächste Sünde hat er schon vor. Ja, aber ich habe sie zwar nicht vor, aber ich weiß, ich bin noch schwach. Das ist nicht, das hatte ich ja letztes Mal erzählt, das ist kein Beharren auf Sünde. Der eine, der will sein Leben nicht ändern. Er will weiter so leben. Der hört, der Rapper ist gestorben. Oh, es gibt ja den Tod doch, aber ich mache jetzt weiter. Der will nicht aufhören. Warum hörst du nicht auf? Dieses Geld, was du verdienst, diesen Ruhm, den du bekommst, der wird dich nicht retten, Yawm al-Qiyam. Ist diese Dunya es wert? Weißt du nicht, was es bedeutet, in der Hölle zu schmoren? Schau dir doch an, wenn du nur in der Sonne stehst, kriegst du Sonnenbrand. Das ist jetzt keine Strafe an sich. Und das tut weh. Was ist, wenn die Sonne in Jahannam reingeworfen wird? Du bist in der Sonne drin.
Und Allah Azza wa Jal erschafft die Höllenbewohner viel größer und die Haut ist viel dicker. Ein Zahn eines Höllenbewohners, ein Zahn ist so groß wie ein Berg. Das ist ein Zahn. Die Höllenbewohner sind Riesen und nur 19 Engel bestrafen die ganzen Höllenbewohner. Wie Abermilliarden oder Allahu a'lam, Quillion, Billion, 19 Engel. Wenn ein Höllenbewohner, sein Zahn ist wie ein Berg, wie sehen dann diese Zabaniya aus? Also Zabaniya, die Wärter oder die Höllen, die Engel, die dafür zuständig sind, die Höllenbewohner zu bestrafen. Öge Allah uns davor bewahren. Ist es das wert? Bitte doch um Vergebung. Kehre zurück zu Allah. Diese Dunya wirst du verlassen. Wie viele Beispiele willst du noch? Wie oft willst du noch hören, der ist gerade gestorben, der ist gerade gestorben, der ist jetzt tot, oh, der ist so gerade gestorben. Wie oft willst du das noch hören? Bis du endlich bereust und zurückkehrst zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also diese Ayah sagt, gewiss, Allah vergibt nicht, dass ihm etwas beigesellt wird, also Yawm al-Qiyamah. In der Dunya vergibt er es, wenn du bereust. Doch was darunter liegt, was kein Kufr und Schirk ist, vergibt er, wem er will. Aber lass es nicht darauf ankommen. Lass es nicht darauf ankommen, du sagst, ja, vielleicht vergib mir Allah, obwohl ich es nicht bereut habe. Was ist, wenn Allah dir nicht vergibt? Möge Allah uns davor bewahren. Allah Azza wa Jal sagt, Inna shirka la zulmun azim. Gewiss, Schirk ist ein gewaltiges Unrecht. Warum ist Schirk ein gewaltiges Unrecht? Denn Allah Azza wa Jal hat dir die Gaben gegeben. Wer hat dir das Augenlicht gegeben? Die Fähigkeit zu denken, diesen Verstand. Wer hat dir die Fähigkeit gegeben, deinen Körper zu bewegen? Dein Nervensystem, damit alles läuft, du kannst alles machen. Wer hat dir das gegeben? Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagst du einem Götzen, danke. Ist das nicht unverschämt? Wenn jemand dir Gutes tut, der zahlt dir deine Miete. Und dann gehst du zu einem anderen und sagst, danke, dass du mir die Miete zahlst. Wie nennt man sowas? Unverschämtheit, oder nicht? Wenn jemand das machen würde und du würdest denjenigen, der dir Gutes getan hat, schlecht behandeln und jedes Mal die Sachen, die er gut getan hat für dich, dich bei einem anderen bedanken. Glaubt ihr, dieser Mensch würde weiterhin gut sein zu dir? Würdest du weiterhin gut sein? Jemand, du zahlst ihm, bleiben wir bei diesem Beispiel, du zahlst ihm seine Miete. Und er ist immer schlecht zu dir. Du sagst ihm, kannst du das machen? Nee, mache ich nicht. Könntest du bitte, nee, mache ich nicht. Sei beim bitte morgen, kannst du morgen da sein? Er kommt doch nicht. Permanent. So, und jetzt sitzt du mit ihm und dann redet er mit einem anderen, der schlecht ist, der ihm nie geholfen hat. Danke, dass du da bist, wirklich. Dank dir. Ja. Und du hörst gerade zu. Danke, also ohne dich wirklich, wie sollte ich denn alles, weißt du, ich habe Miete und so, aber wenn du nicht da, wie würdest du dich verhalten? Du weißt, geht's dir noch gut? Oder nicht? Das ist Schirk. Also ich meine jetzt nicht, dass das jetzt ein Kufferakt war, ja, aber ich meine, das ist die Bedeutung. Diese Undankbarkeit gegenüber demjenigen, der gut war zu dir und die Dankbarkeit zu demjenigen, der überhaupt nicht gut war zu dir. Du ersetzt den einen durch den anderen. Das ist Unrecht. Allah Azza wa Jalla hat dir das Leben gegeben, hat dir diese Gaben gegeben. Er versorgt dich, er lässt dein Herz schlagen und du gehst und betest einen anderen an. Oder du bedankst dich gar nicht bei ihm. Deswegen sagen ja auch, gibt es ja die Ansicht, dass mangelndes Gebet, wenn jemand nicht betet, dass das Kufr ist. Weil das ist undankbar. Du sagst nicht ein einziges Mal Alhamdulillahi Rabbil Alameen und kriegst immer die Gaben und immer die Gaben und immer die Gabe. Du wirfst dich kein einziges Mal nieder. Da kann man nachvollziehen, dass Allah Azza wa Jal sagt, dann hast du eben verloren. Wenn du kein einziges Mal Danke sagst. Ja, ich habe Alhamdulillah gesagt. Nee, so wie Allah es will. Indem du dich niederwirfst vor Allah, verbeugst vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal sagte auch, dass Al-Shirk alles vernichtet. Allah sagt,
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
Und wahrlich, dir, O Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und denjenigen vor dir wurde offenbart, wenn du Schirk begehst, Allah warnt seinen Gesandten, alayhi salatu wassalam. Wenn du Schirk begehst, werden deine Taten ganz gewiss nichtig. Und du wirst gewiss zu den Verlierern gehören. Also alle guten Taten sind futsch. Und deswegen jemand, der nicht an Allah glaubt, jemand, der neben Allah einen anderen anbetet, der mag so gut sein zu den Menschen, alles ist futsch. Und ich sage immer wieder das Beispiel. Stell dir vor, jemand hilft allen Waisenkindern der Welt. Hat 50.000 Krankenhäuser gebaut. Finanziert sie, sodass die medizinische Versorgung kostenlos ist. Aber er beleidigt jeden Tag seine Mutter. So, ist das ein guter Mensch? Der mag machen, was er will. Mit der Beleidigung der Mutter ist alles futsch. Oder nicht? Du sagst, guck mal, ich helfe dem und ich helfe dem. Guck mal, der wäre fast gestorben. Ich habe ihm die Behandlung bezahlt und so weiter. Du beleidigst deine Mutter. Ja, aber Sekunde mal, ich habe auch den und ich habe auch den. Ja, aber du beleidigst deine Mutter. Jeder normale Mensch, ob er an Allah glaubt oder nicht, würde so reagieren. Außer jemand, der selbst dieses Verbrechen begeht und seine Mutter beleidigt. Und Allah ist gewaltiger. Allah ist viel majestätischer. Und Allah selbst hat gesagt, das ist Beleidigung. Indem er sagte, wer mir einen Sohn zuschreibt, Kinder zuschreibt, der hat mich beleidigt. Das ist der Maßstab. In der Dunya belohnt sie Allah subhanahu wa ta'ala für ihre Güte. Aber Yawm al-Qiyamah bekommen sie nichts. Sie haben ja nicht an Allah geglaubt. Aber doch, sie haben ja auch an Gott geglaubt, aber nicht an Allah. Isa ist kein Gott. Alayhi salam. Sidi XY im Grabe ist kein Gott. An-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ist kein Gott. Ali radiallahu an ist kein Gott. Das ist Undankbarkeit. Allah hat dich erschaffen und du bedankst dich bei Ali radiallahu an. Oder bei Sidi XY. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte die Höllenbewohner, wie sie bedauern, aber too late, ja, erst in der Hölle, was sie angestellt haben. Allah sagt,
قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.
Sie sagen, während sie sich darin streiten, wo? In Jahannam. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ein Streit Und wenn du dir Streitigkeiten in der Dunya anschaust, die Schlägereien und was da alles passiert wegen Dunya, was glaubst du, wie es abgeht dann in Jahannam? Du warst schuld, wegen dir bin ich hier gelandet. Nein, das hast du doch selbst gemacht. Nein, du. Und sie brennen gerade, möge Allah uns davor bewahren. Ja Latif, ja Rabbi. Sie sagen, während sie sich darin streiten, bei Allah, wir waren gewiss in deutlichem Irrtum, als wir euch dem Herrn der Welten gleichsetzten. Also wir haben euch in die Stellung Allahs gleichgestellt. Allah Azza wa Jalla sagt,
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
Gewiss, wer Allah etwas beigesellt, dem hat Allah das Paradies verboten. Möge Allah uns davor bewahren. Ja Rabbi, erlaube uns den Eintritt ins Paradies. Ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Ja Hayya Qayyum. Verboten. La hawla wa la quwwata illa billah. Für ewig in Jahannam. Warum? Anstatt, dass man Allah anbetet. Merkst du, was für ein Geschenk du bekommen hast? Subhana Rabbi al-Azim. Wallahi al-Azim, nur an diese Sache zu denken, lässt dich Allah anbeten. Dass du Sehnsucht hast, wann ist das nächste Gebet? Ich will Alhamdulillah sagen, ich will mich bedanken bei Allah. Stell dir vor, du würdest Buddha anbeten. Ist ja bei einigen Schauspielern in, oder nicht? Diese so asiatische, das ist so, oh, guck mal, ich bin Buddhist, Hinduist, möge Allah uns davor bewahren. Subhanallah. Warum nicht du? Warum nicht du? Möge Allah uns davor bewahren. Und dann hast du überhaupt keinen Drang, Alhamdulillah zu sagen. Yani, dir ist wohl nicht bewusst, was alles schief gelaufen wäre, wenn du kein Muslim wärst. Was es dann bedeutet, Yawm al-Qiyamah für dich. Du kommst aus Jahannam nicht mehr raus. Und dafür willst du dich nicht bedanken bei Allah Azza wa Jalla. Also wie kann ein Mensch, der sagt, ich glaube an Allah und an den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wie kann er nicht beten? Wie geht das? Wie funktioniert sowas? Wie funktioniert das? Hättest du lieber ein Buddhist sein wollen? Tauschst du das jetzt lieber aus? Oder Atheist? Und dann am Ende kommst du nie wieder raus aus Jahannam? Ist es besser? Warum betest du Allah nicht an? Wie ist der Schirk entstanden? Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte die Entstehung des Schirk, indem er die ersten Götzen erwähnt hat. Und zwar zur Zeit von Nuh alayhi salam. Allah azza wa jalla sagt,
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا.
Und sie sagten, das Volk von Nuh, verlasst eure Götter nicht und verlasst nicht Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq und Nasr. Fünf Namen. Und sie haben viele irregeführt. Und du sollst den Ungerechten nur noch mehr irregehen lassen. Diese Namen waren rechtschaffene Männer. Also zu Lebzeiten, als sie noch gelebt haben, waren das gläubige Menschen, die an Allah geglaubt haben, die Allah angebetet haben. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, die Götzen, die im Volk von Nuh verehrt wurden, traten später auch bei den Arabern auf. Wad beim Stamm Kelb in Dumat al-Jandal, einem Gebiet, Suwa' bei Hudayl, Yaruth bei Murad, Ya'uq bei Hamdan und Nasr bei Himyar. Das heißt also, das schwappte über zu den arabischen Stämmen. Es waren Namen rechtschaffener Männer aus dem Volk von Nuh. Als sie starben, flüsterte der Teufel ihren Leuten ein, an den Plätzen, an denen jene sich versammelt hatten, Bilder zu errichten und sie nach ihren Namen zu benennen. Das taten sie. Zunächst wurden sie nicht angebetet. Shaitan kam zu den Leuten, nachdem diese Menschen, die waren rechtschaffen, sind gestorben. Der Shaitan hat Zeit. Auch wenn diese Generation noch nicht Schirk macht, die nächste immer noch in Ordnung für ihn. Also hat er denen gesagt, guckt mal, das waren rechtschaffene Menschen, oder nicht? Die waren so toll und super. Ja, die waren so nahe zu Allah. Also erinnert euch an die, indem ihr einfach nur mal Bilder macht. Nur Gemälde. Nicht anbeten, Schirk, A'udhu Billah, Kufr. Ihr sollt nur Bilder machen. Wenn du dann siehst, Suwa', ne? Rahimahullah, das war wirklich ein toller Mann. Ja, ja. Ich müsste auch ein bisschen beten, ne? So wie er. Schaut euch die List an. Also haben sie diese Bilder gemacht und aufgestellt. Erst als diese Generation gestorben war und das Wissen verloren ging, wurden sie angebetet. Die nächsten Generationen sagten, ja, unser Großväter, die haben ja, weißt noch, mein Opa hat mal gesagt, dieser Wad, der war super und wenn du was brauchst, musst du ihn anbeten, anflehen. Lieber Wad, gib mir, hilf mir und so weiter. Und so schlich sich Schirk ein. Deswegen verstehen wir, warum der Islam Bilder verboten hat. Und wer denkt, nein, ich bin zu klug, um in Schirk zu fallen. Junge, ich bin Professor für Nanotechnik. Ich werde doch nicht da reinfallen. Schau dir an, wie viele Professoren Schirk begehen. Wie viele Menschen, die weltliches Wissen haben, nicht an Allah glauben. Der weiß ganz genau, wenn nur eine Millisekunde fehlt in irgendeinem Motor, läuft das Ding nicht. Präzision. Aber die ganze Welt zufällig. Er ist Professor, 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 Doktor, Doktor, Doktor und sagt ja, also seine Großväter, die Uraffen und so weiter. Der Shaitan kann alle in die Irre führen, die Allah nicht recht leitet. Also denke nicht, der Islam hat Gebote, die nicht nötig sind. Sag mal, wer hat denn diese Gebote bitte schön erlassen? Du? Oder ist es Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn also Allah subhanahu wa ta'ala verbietet, Bilder zu machen und nicht nur Skulpturen, weil es kommen dann andere und sagen, ja, aber das Bilderverbot ist nur, wenn es einen Schatten hat. Wo steht das bitte schön? Wo steht das? Im Hadith steht, die Engel gehen nicht rein in eine Wohnung, wo Bilder sind. Das war's. Wo steht nur Bilder, die einen Schatten werfen und nur dreidimensional sind? Wo steht das? Von Menschen und Tieren. Also wir wissen, warum Allah Azza wa Jalla diese Gebote erlassen hat. At-Tabari rahimahullah überlieferte von Muhammad ibn Qais zur Aussage, zu dieser Ayah, und sie sagten, verlasst nicht eure Götter. Es waren rechtschaffene Menschen aus den Nachkommen Adams und hatten Anhänger, die ihnen folgten. Als sie starben, sagten ihre Anhänger, Wenn wir sie abbilden, wird uns das beim Gedenken an sie zur Anbetung ermuntern. Der Shaitan ist einfach Shaitan. Der kommt nicht zu dir und sagt, hör mal zu, glaub nicht mehr an Allah. Wenn du religiös bist. Der sagt dir, weißt du was, ich gebe dir jetzt einen Weg, mehr Allah näher zu kommen. Also mach diese Bid'ah. Führe etwas ein in die Religion. So fertigten sie Abbilder an, als sie ebenfalls starben und eine andere Generation kam, schlich sich Iblis an sie heran und sagte, sie wurden früher angebetet und durch sie bekamt ihr Regen. Daraufhin begannen sie diese Bilder anzubeten. Das ist also die Geschichte des Schirk, wie Schirk sich verbreitet hat. Und so wird sich Schirk immer und immer wieder verbreiten. Schaut euch an, was Menschen machen für einen Verein, Fußballclub. Wie er dann andere hasst oder sogar vielleicht Sachen sagt, die man nicht sagen darf. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier in Deutschland aussieht, ja. Aber auf jeden Fall schaut euch die muslimischen Länder an. Herr Latif al-Lutf. Das ist eine Religion. Fußball ist eine Religion. Regelrechte Rituale gibt es. Das heißt, der Shaitan versucht, immer wieder einen Weg sich zu ebnen in die Herzen der Menschen. Anfangs, Sport ist gut, oder?
Ja.
Ja, aber er will nicht den Sport. Er will nicht deine Gesundheit. Er will dann, dass du liebst und hast für einen anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dass du Dinge voranstellst, anstatt die Anbetung Allahs tabaraka wa ta'ala. Und so weiter. Al-Shirk hat zwei, grob können wir es aufteilen in zwei große Formen. Einmal Al-Shirk al-Akbar, der große Schirk. Das bedeutet also, jene Taten oder auch Glauben, der zum Kufr führt. Der große Schirk führt zum Austritt aus dem Islam. Wer sagt, es gibt zwei Götter? Wer sagt, es gibt jemand anderen, der die Angelegenheit lenkt? Wer sagt, es gibt einen anderen außer Allah, der das Verborgene kennt und so weiter? Wer einen anderen außer Allah anbetet, sich niederwirft, für ihn ein Opfer schächtet und so weiter. Es gibt verschiedene, das werden wir noch inshallah sehen, bihaulillah, wenn Allah erlaubt. Auf jeden Fall, das ist der große Schirk. Was heißt groß? Er führt zum Austritt aus dem Islam. Und dann haben wir den kleinen Schirk. Wie ich vorhin gesagt habe, klein bedeutet nicht harmloser Schirk, sondern er führt zwar nicht zum Austritt aus dem Islam, aber ist eine große Sünde. Wie Alkohol trinken, wie Zina, wie Zinsen nehmen bzw. geben. So ist auch der kleine Schirk. Der kleine Schirk ist eine große Sünde. Also achte darauf, dass du nicht bei einem anderen schwörst, außer Allah, tabaraka wa ta'ala, oder irgendetwas anderes machst. Inshallah werden wir dann an dieser Stelle das nächste Mal weitermachen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns das erlaubt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dem Schirk bewahren. Ya Rabbi, lasse uns mit dem Tawhid leben und mit dem Tawhid sterben. Ya Rabbi, lasse uns den Ausdruck des Tawhids mit unseren letzten Atemzügen aufsagen. Lasse uns La ilaha illallah vor dem Tode aussprechen, Ya Rabbil Alamin. Vereine uns mit dem Imam des Tawhid, mit dem Propheten, alayhi salatu wassalam. Bewahre uns vor jeglichen Formen des Schirk, Ya Rabbil Alamin. Mache uns deine alleinige Anbetung schmackhaft und bewahre uns davor, einen anderen anzubeten, außer dich, Ya Rabbil Alamin. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.